Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute schließen wir das Kapitel Saison 10 der Formel-E-Weltmeisterschaft mit dem Rückblick auf die Saison 2024. Wie schlugen sich die Teams in der Jubiläumssaison? Darauf schauen wir gleich, sowie auf den Fahrermarkt. Der aktuelle Stand in der Silly Season der Formel E hört ihr jetzt. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu dieser E-Pod Folge 340 und das Ganze eben mit dem Saisonrückblick. Das mache ich wie immer mit meinem Stammkollegen von eFormel.de, nämlich mit Tobi Wirz. Hallo Tobi.
Hallöchen.
Aber natürlich auch mit der erweiterten Besetzung hier im E-Pod, nämlich auch von eFormel.de, Svenja König. Hallo Svenny.
Hi.
Und mit dem Mann des Hauses, dem Kopf von eFormel.de, Timo Papa.
Hallo
Timo.
Hallo Luca.
Erstmal, wie geht's denn euch alle? Also gerade Svenny und Timo, die haben ja lange nicht mehr hier in diesem Podcast gehört.
Wie es einem im Dachgeschoss geht diese Woche. Warm.
Ja, ich sitze auch unter der Schrägen und habe genau das Gleiche. Man fließt so dahin. Es ist spät am Abend, aber es ist immer noch weit über 30 Grad. Und ja, das ist eigentlich das vorwiegende Gefühl. Alles andere steht zurück.
Tobi, schwitzt du auch dahin?
Och, es geht einigermaßen hier bei mir, aber ich bin auch im Erdgeschoss und in meinem Haus ist es relativ kühl. Ich drehe mich mal gerade rum. Das Thermometer ist weggeräumt, ich kann es nicht mehr sehen, aber es ist auf jeden Fall unter 30 Grad. Man kann es noch aushalten. Und Luca, du?
Ich habe zwar auch Dachgeschoss gebucht, aber die Klimaanlage arbeitet zum Glück mit mir, deswegen kann ich da zumindest Positiveres vermelden, aber ich leide trotzdem oder ich habe Mitgefühl mit denen, die leiden müssen, sagen wir es mal so.
Danke.
Gut, dann kommen wir mal zu unseren trivialen Themen hier, zu dem, was wichtig wird und das ist traditionell in diesem Podcast der Newsüberblick und damit starten wir.
Neuzugänge. Maserati MSG Racing hat für die kommende Saison Jake Hughes und Stoffel van Dorne bestätigt.
Alles andere als ein Neuzugang. Abt Lola hat Lucas Di Grassi bestätigt. Der Brasilianer startet damit in seine 11. Formel-E-Saison, die 9. davon mit dem Abt-Team.
Neuer Austragungsort. Die Formel-E soll ihr Saudi-Arabien-Rennen im kommenden Jahr einem Medienbericht zufolge in Jeddah statt in Diriyah abhalten.
Möglicher Abgang. Mahindra hat sich für die Gen 4-Ära noch nicht als Hersteller eingeschrieben und könnte daher die Formel E in 2 Jahren sogar komplett verlassen.
Und definitiver Abgang. Norman Nato verliert zum 3. Mal nach nur einer Formel E-Saison seinen Job. Nach Venturi und Nissan gibt nun auch Andretti dem Franzosen keine 2. Saison.
Ihr habt es im Newsüberblick gehört, genau. Viel bewegt sich schon im Fahrermarkt, unter anderem der definitive Abgang von Norman Nato oder dann auch der Verbleib von Lucas Di Grassi. Ja, wie schauen wir denn aktuell auf den Fahrermarkt? Ich meine, viel ist ja noch offen, beziehungsweise einiges verschiebt sich ja, auch wenn man da mal quer durch die Landschaft schaut. Wie bewertet ihr zumindest aktuell, starten wir mal mit Svenny, den Abgang von Norman Nato und den Verbleib auch noch dabei gleichzeitig, wie wir auch im Newsüberblick haben, von Lucas Di Grassi bei Abt Lola?
Ich glaube einfach, dass für Nato die Konkurrenz quasi zu groß war, also dass er mit Nico Müller, der ja voraussichtlich sein Cockpit erben wird, einfach einen zu starken Konkurrenten hat, der dazu auch noch das Backing vom zugehörigen Hersteller hat. Und ich glaube, das hat am Ende den Ausschlag gemacht und Di Grassi, würde jetzt sagen, ist keine nennenswerte Neuerung, alles beim Alten.
Ja, auch wenig überraschend, ne? Also ich glaube, für Lucas Di Grassi trotz Katastrophensaison, können wir vielleicht später nochmal im Detail drauf schauen, für ihn sicherlich eine gute Wahl, dass er weiterhin einen Job hat, obwohl er nicht wirklich geliefert hat jetzt dieses Jahr. Und für Abt und Lola als neuen Hersteller sicherlich auch sehr wertvolle Erfahrungen, die er damit ins Team bringt, in die Entwicklung.
Sehe ich genauso. Lucas Di Grassi, einer der erfahrensten Fahrer, die es in der Formel E gibt. Gerade jetzt, wo Abt mit Nico Müller einen Fahrer, der auch schon einiges an Formel E-Erfahrung hat, verliert, ist es auf jeden Fall, gerade im Hinblick auf die Entwicklung von Lola, sinnvoll, dass man da jemanden hat, der einige Erfahrungen mitbringt. Und da gibt es kaum jemand Besseren als Di Grassi. Mal schauen, wer dann sein neuer Teamkollege werden wird.
Das Thema Fahrermarkt werden wir sicherlich auch nochmal in näherer Zukunft intensivieren. Das machen wir aber jetzt erstmal mit der Saisonanalyse. Schauen auf das, was wichtig war, auf den Titelkampf vorne, aber natürlich auf The Best of the Rest oder auch um den Kampf um die rote Laterne. Fangen aber natürlich vorne an. Der Titelkampf Jaguar gegen Porsche hat sich ja eigentlich seit Saisonstart angekündigt und das haben wir auch in dieser gesamten Saison bekommen. Fangen wir aber erstmal an mit dem Jaguar-Werksteam und da muss man ja sagen, eine Saison, die beinahe hätte glamourös enden können, aber da haben wir schon in der letzten Folge drüber gesprochen, das ist ja in London alles andere als glatt gelaufen.
Genau, Jaguar hat Team- und Herstellertitel geholt, Fahrertitel, wir hatten es letzte Episode ausgiebig dann verloren, unter anderem auch deshalb, weil man sich gescheut hat, sich auf einen der beiden Fahrer zu konzentrieren, die ja nahezu punktgleich gewesen sind und deshalb beide realistische Chancen hatten. Und das Ganze natürlich auch nicht ohne gewisse Nebengeräusche, wenn man sich den Funk im Sonntagsrennen insbesondere angehört hat, wo doch von beiden Fahrern nicht ganz so zufriedene Äußerungen in Richtung Team kamen, was die Taktik angeht. Die Saison zusammengefasst, es gab 4 Siege für Jaguar, 2-mal hat jeder Fahrer gewonnen, 4 Pole Positions, insgesamt 14 Podien, was ein neuer Formel-E-Rekord ist. 7-mal hat man dazu auch noch den Punkt für die schnellste Rennrunde mitgenommen. Als Highlight der Saison würde ich definitiv Monaco ansehen. Beim glamourösesten E-Prix des Jahres hat man einen Doppelsieg gefeiert mit einer hervorragenden Taktik, würden die einen sagen, Platz 1 und Platz 2 gesichert. Und das war im Nachhinein betrachtet sicherlich einer der großen Schritte, die man in Richtung Titelgewinn gemacht hat. Oder, Timo?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, dass Monaco auch ein gewisser Wendepunkt war. Also was für mich hängen bleibt bei Jaguar in diesem Jahr, außer dass sie einfach bockstark waren, war, dass es 2 sehr unterschiedliche Saisonhälften gab mit Blick auf die beiden Fahrer. Also wir hatten einen extrem startenstark von Nick Cassidy, der da irgendwie alles in Grund und Boden gefahren hat und Mitch Evans eigentlich schon so ein bisschen in die Fahrer Nummer 2 Rolle gedrängt hat. Bis wir dann irgendwann einen Artikel darüber geschrieben haben und dann hat sich das Blatt gewendet und in der zweiten Saisonhälfte ging dann für Cassidy nicht mehr so allzu viel zusammen, im Gegensatz zu Evans, der letztlich ja dann sogar auch vor ihm gelandet ist. Das wird sicherlich hängen bleiben, wäre einer der beiden ein bisschen konstanter gewesen, dann hätte es glaube ich auch zum Fahrertitel gereicht.
Svenny, was fällt dir da zu Jaguar ein? Ich meine, generell viel negativ kann man ja eigentlich nicht sagen. Da fällt vielleicht einem Tokio ein oder zum Beispiel Portland, aber da kann man grundsätzlich zu Portland eigentlich sagen, dass da, wenn man das jetzt einfach mal einpreist, es sowie auch zu dem großen Konkurrenten Porsche eigentlich nicht viel lief. Deswegen kann man das ja, wenn man das so sehen möchte, als Lowlight eigentlich nicht darstellen.
Was mir zu Jaguar sofort einfällt, ich fand das beim letzten Saisonlauf sehr spannend, wie unterschiedlich die Eindrücke waren. Du hast 2 Fahrer gesehen, die über die Ziellinie gefahren sind und durch die Box gelaufen sind, die am liebsten beide geheult hätten. Und einen James Barkley vor der Kamera gehabt, der sich irgendwie gefreut hat des Todes. Das ist irgendwie das abschließende Bild, was mir von Jaguar komplett im Kopf geblieben ist. Und es überlagert auch irgendwie alles, diese Dissonanz, die es in London in diesem Team gab. Und dazu fand ich es so spannend, wie Evans quasi in dem Moment, in dem Cassidy angefangen hat, Fehler zu machen oder vielleicht auch einfach eine gute Portion Pech erwischt hat, ist ja auch in London wieder abgeschossen worden, dann einfach die Podien, also nicht mal krass spektakuläre Siege eingefahren hat, sondern einfach die Podien mitgenommen hat. Und das ist, glaube ich, auch eine Leistung, die zum Saisonende in der Konstanz sonst nur Felix da Costa und eventuell noch Pascal Wehrlein gelungen ist.
Ja, Porsche ist dabei ein gutes Stichwort. Die folgen ja direkt dahinter. Platz 2 hat man ja dort in der Herstellerwertung beendet. Die Causa rund um Felix da Costa beim Finale haben wir auch in der letzten Folge besprochen. Deshalb da der Titel am Ende dazu dann nicht gereicht. 7 Siege, 3 Poles, 9 Podien, 1 Punkt für die schnellste Runde hat man eingefahren. Und als Highlight, wenn man es jetzt so gerne nennen darf, fällt einem sicherlich der zweite Lauf in Berlin ein, sowie auch der zweite Lauf in Portland. Dabei standen 2-mal Platz 1 und Platz 4 zu Buche.
Jaguar hatte einen Doppelsieg zu feiern. Bei Porsche hat man noch nicht mal beide Fahrer auf dem Podium gehabt in der abgelaufenen Saison. Platz 1 und Platz 4 ist natürlich auch nicht schlecht, aber gerade 2 Fahrer auf dem Podium stehen zu haben, ist auch immer ein bisschen was Besonderes, auch was die ganzen Fotos angeht, die da gemacht werden, die dann nachher um die Welt gehen. Ein bisschen Schwäche gezeigt hat man eigentlich auf einer Strecke, die im vergangenen Jahr dem Team sehr gut gelegen hat, in Diriyah. Da hat man in diesem Jahr in beiden Rennen zusammen insgesamt nur 10 Punkte geholt. Im vergangenen Jahr Wenn man sich erinnert, Pascal Wehrlein mit 2 Rennsiegen in Saudi-Arabien. Wehrlein war auch lange Zeit der einzige Porsche-Fahrer, der da vorne mitgefahren ist. Antonio Felix da Costa, ähnlich wie Mitch Evans in der ersten Saisonhälfte, richtig, richtig schwach. Der hat sich dann allerdings in der Tat gefangen, Timo, und eine bemerkenswerte Serie hingelegt.
Ja, das war schon beeindruckend. Also gerade nach diesem Tal, dieses tiefste Tal, was er vielleicht in seiner Karriere bisher hatte, dann mit den Berichten, dass Porsche erwägt, Nico Müller in sein Auto zu setzen im nächsten Jahr, hat den Druck erhöht, hat irgendwie funktioniert, dann hat's Klick gemacht bei Felix da Costa und dann hat er ja erstmal in Misano das erste Ausrufezeichen gesetzt, wurde dann eben disqualifiziert wegen dieser technischen Geschichte, die wir ja viel auch thematisiert haben im Laufe der Saison und hat dann in 5 Rennen 4 Siege geholt. Also das war schon eine unfassbar beeindruckende Serie, die er da hingelegt hat. Auch so ein bisschen wie bei Jaguar, 2 sehr unterschiedliche Saisonhälften mit Blick auf die Fahrer. Man muss auch sagen, nur dadurch hat Porsche natürlich auch am Ende noch überhaupt mit Jaguar kämpfen können um den Teamtitel. Aber ich denke mal, gerade jetzt mit Blick auch auf nächste Saison, wenn beide von vornherein irgendwie da sind, dann wird Porsche noch mal einen Ticken stärker sein.
Es wird so ein bisschen vom Wendepunkt geredet. Svenja, also da fällt mir direkt ein, das hat Timo gerade auch so ein bisschen gesagt, diese Disqualifikation in Misano. Das ist, finde ich zumindest, und das kann man auch einfach allein in den Ergebnissen von Antonio Felix da Costa sehen, diesen Wendepunkt in die Saison für ihn persönlich ja auch. Also da kann man ja fast eigentlich nicht abstreiten, dass es ja Porsche geholfen hat, nicht nur einen guten Fahrer dabei zu haben, sondern endlich dann auch in der zweiten Saisonhälfte mal einen zweiten guten Fahrer in Form von Antonio Felix da Costa.
Wobei ich sagen würde, der Wendepunkt muss ja schon vor Misano gewesen sein, weil er ist ja dort schon mehr oder minder den Sieg eingefahren. Das heißt, er muss quasi in der Pause bis Misano irgendwie geschafft haben, den Schalter umzulegen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Genauso wie auch mega spannend irgendwie bei jedem anderen Fahrer, der so eine dominante Strecke hinlegen würde, wären wahrscheinlich sehr viele KonkurrentInnen sehr, naja, sagen wir mal, angefressen. Und irgendwie Antonio hat man so im gesamten Paddock irgendwie immer gemerkt, dass es ihm von allen gegönnt wird und dass sich jeder auch mit ihm gefreut hat. Und das, finde ich, ist was, was ihn als Fahrer sehr sympathisch und sehr besonders macht, dass er auch von der Konkurrenz sehr positiv wahrgenommen wird.
Dazu muss man ja sagen, er ist 1,5 Jahre in einem der stärksten Autos gefahren, hat allerdings nur in Kapstadt gewonnen, 2023. Dann bis Misano, 23 Rennen gefahren mit Porsche. Und die Ergebnisse waren tatsächlich überschaubar, obwohl man ja weiß, dass es eigentlich kann. Ja, er ist ja Formel-E-Champion in Saison 6 gewesen, hat da einen gewissen Jean-Éric Vergne in Grund und Boden gefahren, so drücke ich es mal aus, in seiner ersten Saison im Team. Und dann wechselt er zur Gen-3-Ära zu Porsche und es läuft überhaupt nicht zusammen, mal abgesehen von punktuellen Highlights, wie zum Beispiel dem Sieg in Kapstadt. Aber klar, bei jemandem, der im Paddock so beliebt ist wie Felix da Costa, ist es dann natürlich klar, dass die Leute ihm das dann gönnen, wenn seine Unglücksserie dann endlich mal reißt, oder?
Also was ich sagen wollte, ist ja, dass es so spannend ist, dass er so beliebt ist. Das war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte. Sorry, falls ich das falsch ausgedrückt habe.
Ja, ich glaube, es freuen sich aber alle jetzt irgendwie, dass es gut funktioniert hat bei ihm. Also klar, er ist einfach als Charakter, man kann ihn einfach nur lieben, wer ihn kennt irgendwie. Und auch die Fahrer, man sieht ja auch auf Insta immer wieder, wie sie dann auch privat unterwegs sind zusammen. Er ist sehr beliebt und ich glaube auch, dass für Porsche das wahrscheinlich echt ein wichtiger Schritt war jetzt, dass er nochmal diese Wandlung vollzieht zum Siegfahrer. Jetzt also auch das bestätigen kann immer wieder und nicht nur ein Highlight mal setzen kann. Denn wir wissen ja, dass er im Rennen einfach schon immer zu den Stärksten zählt. Und mich freut es auch. Also ich mag ihn auch und kann verstehen, dass es ihm grundsätzlich halt viel gegönnt wird im Paddock.
Absolut. Also da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich habe es ihm auch persönlich sehr gegönnt. Alleine nach diesem, kann man wirklich so sagen, Fehlstart, erste Saisonhälfte, wo er auch hier und da immer gesagt hat, dass er ja immer noch so es schade findet, dass er nicht mehr in der Langstrecken-Weltmeisterschaft vertreten ist. Da hatte ich zumindest das Gefühl, weil die Ergebnisse eben ausblieben, dass er dann das Kapitel Formel E für ihn dann vielleicht dann vorbei ist. Ende der Saison hat er dann aber eigentlich mit diesen Siegen das Gegenteil bewiesen und wird uns hoffentlich dann auch in der kommenden Saison dann auch sehr viel Freude bereiten und das nicht nur bei uns, sondern auch sicherlich dem Paddock, weil beliebt ist er auf jeden Fall. Dann kommen wir von der Spitze zu Best of the Rest. Andretti versus DS Penske versus Nissan. Und da fangen wir an mit der Konstanz im Hause von DS Penske. Nämlich mit 200 Punkten ist man Dritter in der Herstellerwertung geworden. Am Ende kommen dabei raus 0 Siege, 3 Poles, 4 Podien. Highlight dabei war auch hier eine gute Strategie in Monaco. Da erreichte man nämlich Platz 3 und Platz 4.
In Monaco hat man sich das so ein bisschen abgeguckt, was die beiden Jaguar-Fahrer an der Spitze gemacht haben, hat mit Jean-Éric Vergne und Stoffel Vandoorne dahinter gelegen und die Taktik quasi kopiert. Der hintere der beiden Fahrer hat sich ein bisschen zurückfallen lassen, hat eine Lücke geöffnet, damit der vordere den Attack-Mode aktivieren konnte, ohne eine Position zu verlieren. Das hat nicht nur bei Jaguar gut funktioniert, sondern auch bei DS Penske, sodass das im Nachhinein betrachtet das beste Punktergebnis des Teams der Saison ist. So ein bisschen einen schlechten Tag hatten sie in Tokio, wo das Team tatsächlich ganz ohne Punkte geblieben ist. Aber im Grunde kann man sagen, eine sehr konstante Saison, die insbesondere Jean-Éric Vergne gefahren hat, muss man sagen, der ja auch deutlich mehr Punkte geholt hat als Stoffel Vandoorne, sein Teamkollege, der das Team jetzt nach 2 Jahren ja in Richtung Maserati MSG Racing verlassen wird.
Ja, mit Blick auf Monaco, das war tatsächlich ja auch das einzige Highlight, was Van Dorn eigentlich so, wenn man es mal genau nimmt, in den 2 Jahren mit DS Penske setzen konnte. Also Platz 3, da hat er eben davon profitiert, auch dann im entscheidenden Moment eben vor Vergne gewesen zu sein, aber sonst ging da wirklich gar nichts bei ihm. Sehr enttäuschende Saison, finde ich. Im Gegensatz zu Vergne, sehr unauffällig. Er hatte jetzt ja keinen Rennsieg in diesem Jahr, wie im Jahr zuvor zum Beispiel, wo ihm da mal ein Highlight gelungen ist. Aber er war einfach irgendwie immer da. Er ist 14 Mal in die Top 10 gefahren, hat jetzt bei unseren Season Awards, die jetzt am heutigen Montag auch erschienen sind, die Ergebnisse, hat 3 Awards abgeräumt. Da wird einem erstmal bewusst, wie konstant der eigentlich immer gepunktet hat. Und letztlich ist er ja dann in der Gesamtwertung auch 5. geworden hinter Roland. Hat wirklich das Maximum, glaube ich, aus diesem Auto rausgeholt und ist für mich auch vielleicht nochmal ein anderes Thema, was man anderweitig besprechen muss, aber von der alten Garde echt noch einer, der immer noch brennt und für mich einer der stärksten Fahrer nach wie vor im Feld.
Absolut, also ich meine, Platz 12 und Platz 17, das waren ja seine beiden Ergebnisse, einmal Tokio und das erste Rennen in London, die er dann nicht in den Punkten absolvieren konnte, der Rest ja sonst immer mit Punkten gesegnet worden für Jean-Éric Vergne. Eine ja Mr. Konstanz-Saison, kann man ja wirklich sagen, also mit Platz 5, es wurde eigentlich schon sehr viel dazu gesagt, Svenny, mehr kann man eigentlich zu Jean-Éric Vergne nicht sagen, deswegen würde ich mal so ein bisschen zu Stoffel Vandoorne kommen nochmal. Zwar Platz 3, sein bestes Ergebnis in dieser Saison. Da geht er als Weltmeister für ihn ja eigentlich ja auch mehr. Da müsste zumindest auch der Anspruch deutlich höher sein, oder nicht?
Ja, der muss höher sein, auf jeden Fall. Und ich meine, der 3. Platz war ja auch mehr ein Glücksgriff, dass das Team Vergne verboten hat, an ihm vorbeizufahren. Also da muss er ja auch mehr als dankbar sein, dass er den überhaupt mitgenommen hat. Bin gespannt, wie es ihm jetzt bei Maserati geht. Er ist ja, finde ich, mit DS Penske nie so richtig in Fahrt gekommen irgendwie. Muss man sehen, ob vielleicht einfach in dem Team, in der Zusammenarbeit irgendwas für ihn nicht funktioniert hat und ob das mit einem anderen Team irgendwie sich verbessern kann. Was ich aber generell bei Penske und auch bei Maserati irgendwie krass fand, ist, dass man zu keinem Zeitpunkt in der Saison, finde ich, das Gefühl hatte, dass die das drittschnellste Auto haben. Also, dass sie mit Jaguar und Porsche nicht mithalten können, daran hatte man sich ja irgendwie gewöhnt nach letzter Saison. Aber ich fand auch, also wenn Nissan einen zweiten, stärkeren Fahrer gehabt hätte, worüber wir bestimmt gleich noch genauer sprechen, dann wäre der Penske nicht in den Top 3 gewesen.
Mit Sicherheit nicht.
Ja, das finde ich auch so erstaunlich. Gefühlt irgendwie war Penske nicht das drittbeste Team. Also wir haben von Nissan, dann von Roland, da jetzt vielleicht auch mal zu Nissan überzuleiten, ja wirklich echte Sternstunden gesehen und eben auch Rennsiege. Und diese Highlights konnte DS Penske halt nicht setzen. Daher gefühlt irgendwie ist Nissan eigentlich dritte Kraft gewesen in diesem Jahr. Aber Platz 4 am Ende, 182 Punkte, 2 Siege, wie gesagt, mit Roland geholt, 2 Pole Positions, 7 Podestplätze. Einmal die schnellste Runde und als Highlight, Tobi, sicherlich Misano, das erste Rennen, als der Knoten geplatzt ist.
Auf jeden Fall. Da hat man natürlich von der Disqualifikation von Antonio Felix da Costa profitiert, keine Frage, der wegen seiner Strompedalfeder ja aus der Wertung genommen wurde. Aber auch da muss man sagen, Oliver Rowland, kein guter Qualifier gewesen, trotz der beiden Pole Positions in der Saison. Aber im Rennen hat er sich immer sehr, sehr stark nach vorne gearbeitet. Misano definitiv im Nachhinein betrachtet ein Highlight der Saison und natürlich auch gleichzeitig nicht. Ja, wenn man den Sonntag in Misano sich mal vor Augen führt, wo ein falsch eingestellter Parameter dafür gesorgt hat, dass Oliver Rowland in Führung liegend in der letzten Runde ausgerollt ist. Das echte Lowlight für Nissan war allerdings, muss man wirklich sagen, Portland, wo Oliver Rowland ja aus gesundheitlichen Gründen gar nicht erst angereist ist, sodass das Team keinen einzigen Punkt in den USA geholt hat. Und das ist in meinen Augen auch der Punkt, wo man den dritten Platz in der WM verloren hat an DS Penske. Einfach, weil da in zwei Rennen kein einziger Punkt bei rumgekommen ist. Obwohl man mit Rowland einen Fahrer hatte, der mindestens podiumsfähig war, wenn nicht sogar siegfähig. Ist ein bisschen schade, insbesondere weil Rowland eine richtig, richtig gute Saison gefahren hat, hat ja auch unser Fahrer-Rating im Durchschnitt gewonnen mit einer 8,03, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Fahrer, den wir von der Redaktion her über die gesamte Saison hin am besten bewertet haben. Da schließt sich der Kreis wieder, und zwar bei allen drei Teams, die wir hier als Best of the Rest diskutieren, ist halt so, dass nur ein Fahrer den Großteil der Punkte geholt hat. Das war bei DS Penske schon so, wo Jean-Éric Vergne die meisten Zähler erzielt hat. Bei Nissan ist es Oliver Rowland im Vergleich zu Sascha Finestras, der wirklich keine gute Saison gehabt hat. Und wenn wir dann gleich den Blick weiter zu Andretti werfen, auch da ist es ja nicht anders gewesen, oder?
Ja, Andretti ist wahrscheinlich gutes Stichwort, ne? Ich glaube, zu Nissan ist alles gesagt. Andretti ist ja am Ende Fünfter geworden in der Team-WM. 169 Punkte waren es zum Schluss. Keine Pole-Position, zwei außergewöhnlich schlechte Qualifier in dieser Saison. Aber 5 Podiumsergebnisse und sogar ein Sieg. Ich finde, bei Andretti ist so mit dem Laufe der Saison die Kurve immer, immer schlimmer geworden. Die haben in Diriyah noch richtig stark angefangen oder auch in Mexiko, finde ich, hat man es, also da konnte man ihnen auch noch nichts sagen. Aber so am Anfang der Saison hatte man noch so ein bisschen das Gefühl, dass da was geht. Und am Ende in London haben sie ja nur einen Punkt mitgenommen. Und man hat das Gefühl gehabt, der ganze Haufen von Andretti war einfach nur verzweifelt. Nominator hat versucht, seinen Job zu retten. Jack Dennis hat, was weiß ich, in London auf der Strecke gemacht. Roger Griffiths hat versucht, den Kindergarten im Griff zu halten und ist daran auch irgendwie gescheitert. Also das war ja einfach nur abstrus, was da passiert ist. Oder habe nur ich das so krass wahrgenommen, nee, dass London absolut so ein Chaos bei denen war?
Absolut. Wenn das einem selbst auf dem TV-Bildschirm auffällt, dass das so extrem ist, dass die Andretti-Truppe nicht so beieinander ist, gerade beim Finalrennen ist schon sehr extrem. Wenn wir da auch nochmal die Saison teilen würden, ist nach Misano, wie du sagst, Svenny, so ein bisschen die Luft raus gewesen. Das sieht man ganz klein in den Ergebnissen. Sonst war Dennis, wenn man den mal einpreist, eigentlich ganz gut in der WM-Verlosung mit dran. Aber würde ich mal sagen, nach Misano einfach den Anschluss verloren und über Nominato muss man, glaube ich, über diese Saison wenig verlieren, weil ein Podium und der Rest eigentlich ziemlich überschaubar in seinen Ergebnissen, der trägt auch in dem Sinne dann auch nicht viel zur Teammeisterschaft bei.
Also ich finde, Dennis, das ist für mich die große Überraschung. Also Nato habe ich so erwartet im Vorfeld. Er war gerade dann Richtung Ende hin, war er auch mal wieder da, hat sich auch im Qualifying ganz gut gezeigt hin und wieder, aber ist aus meiner Sicht einfach nicht in der absoluten Spitze der Formel E zu finden. Was mich nur überrascht hat, war einerseits, dass Dennis als Champion dann doch irgendwie nicht so die Ruhe hatte, um dann auch mal zu delivern. Also London natürlich bestes Beispiel, als er da als Crashkit irgendwie 3 Strafen gesammelt hat, allein am Samstag. Aber für mich steht vor allem auch das Team stark in der Kritik oder muss in der Kritik stehen, weil im Gegensatz zu Porsche man es irgendwie geschafft hat, komplett die Fähigkeit zu verlieren, das Auto für ein Qualifying einzustellen. Also ein gutes Setup zu finden. Im Rennen hat man dann hier und da gesehen, ist die Pace da, aber halt nicht genug. Wenn du dann mit den Porsche-Werksteam, mit Jaguar dann mithalten willst, dann hat es einfach nicht gereicht. Diese Fortschritte, die anderen gemacht haben, hat Andretti nicht geschafft dieses Jahr und hat dadurch eben komplett den Anschluss verloren. Also ich würde sagen, Kritik an Dennis absolut berechtigt. Nato nicht anders erwartet, aber vor allem das Team hat mich sehr enttäuscht dieses Jahr.
Wobei, ich finde, wir haben jetzt sehr stark gegen Dennis geschossen. Ich auch, hat auch wirklich keine gute Saison gefahren. Aber ich glaube, es ist zu einem gewissen Teil normal, in der Formel E abzulosen in dem Jahr, nachdem du den Titel geholt hast. Das hat bis auf Vergne ja eigentlich keiner geschafft, wirklich 2 gute Saisons hintereinander zu fahren, wenn du in der ersten einen Titel geholt hast. Und ich finde, man hat ihm auch genau das angemerkt. Viele haben von ihm gedacht, dass er derjenige sein könnte, der das auch schafft, diesen Titel zu verteidigen, weil starkes Porsche-Auto und weil eigentlich ein wirklich guter Fahrer. Und ich finde, man hat ihm voll angemerkt, wann immer man ihm auf die WM-Situation angesprochen hat, hat er irgendwie zugemacht und ist so, ja, ich will nicht sagen wortkack geworden, aber so ein bisschen schnippisch auf eine britische Art, die immer noch unglaublich höflich ist. Und ich glaube, dieses ganze Thema Titelverteidigung ist ihm einfach nicht gut bekommen dieses Jahr.
Und von Andretti kommen wir nun zu den drei Teams im Mittelfeld. Envision gegen Maserati, gegen McLaren. Und bei Envision muss man ganz klar sagen, Mittelfeld, da hat man zumindest vor der Saison nicht unbedingt mit denen gerechnet, dass sie dort landen. Alleine mit dem Material, was dort einerseits Sebastian Buemi und auch Robin Freins vorfinden. 121 Punkte, 4 Podien und 2 schnellste Runden standen am Ende zu Buche. Und man muss ganz klar sagen, dass Portland zu einem der deutlich besseren Rennen gehörte, aber der Lowlight der Saison, wie man es hier gerne so nennen darf, Saisonmitte, nämlich Sao Paulo bis Berlin, ja wirklich so gar nichts ging.
Genau, 6 Punkte hat man da in 7 Rennen in Folge gemacht. Sehr, sehr enttäuschend, insbesondere wenn man bedenkt, Envision ist ja nicht irgendwer, das ist der amtierende Team-Champion. Und die haben die gleichen Antriebe wie Jaguar. Und noch nicht mal ein Drittel der Punkte gesammelt jetzt. Wie du schon sagtest, kein Sieg. 4 Podien sind es am Ende der Saison gewesen. Glücklicherweise hat man dann in Portland und auch in London sich wieder ein bisschen gefangen und sich noch in der Tabelle auf Platz 6 verbessert. Vor Portland war man tatsächlich auf Platz 8, noch hinter McLaren und Maserati. Aber an denen konnte man dann unter anderem dank 2er Podien von Robin Freins in Portland und natürlich dank dem Podium von Sebastian Buemi in London am Ende dann doch noch vorbeigehen. Aber alles in allem muss das doch eine riesengroße Enttäuschung sein, oder Svenny?
Ja, wobei ich fand, es war nicht nur das Saisonende, was halbwegs gelungen war, auch der Start. Also beide haben ja auch in den ersten 3 Rennen jeweils ein Podium mitgenommen. Also guter Anfang, gutes Ende, Mittelfeld, weiß ich nicht, auf einer anderen Rennstrecke unterwegs gewesen als der Rest. Bisschen tragisch.
Envision war ja auch das einzige Team, das beide Fahrer in Berlin ersetzen musste aufgrund des WEC-Clashs mit dem Rennen in Spa-Francorchamps. Timo, denkst du, das hat eine größere Rolle gespielt oder hat es eigentlich im Nachhinein betrachtet nur wenig damit zu tun?
Ja, punktemäßig vielleicht. Also zwar ist der Ersatz, also Eriksen in Person ist zwar dann auch in die Punkte gekommen in Berlin, aber vielleicht wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ich glaube, es hat grundsätzlich ein bisschen Unruhe ins Team reingebracht. Ich meine, du musst dich für einen Doubleheader dann komplett irgendwie mit 2 neuen Fahrern einstellen. Die ganze Vorbereitung, auch die Zusammenarbeit mit den Renningenieuren ist ja eine komplett andere. Ich glaube, dass es schon einen Einfluss hatte, aber letztlich mit Blick auf die ganze Saison und diese Seuche in der Mitte der Saison erklärt das natürlich nicht komplett. Also ich glaube, da gab es einige Schrauben, die da nicht richtig gepasst haben.
Fehlte da dieser Fahrer, den man ja dann an das Werksteam verloren hat, nämlich an Jaguar, nämlich Nick Cassidy in diesem Team, warum Envision dann, ich sage jetzt mal einfach so blöd es klingt, auch gerade zur Saisonmitte so ein bisschen gefloppt ist?
Sicherlich. Also ich meine, Cassidy ist unbestritten einer der besten Fahrer der Formel E und auch Buemi war mal einer der besten. Freins ist immer so, ja, irgendwo zwischen Champions League und Kreisliga unterwegs, finde ich. Der hat halt Potenzial wie die ganz Großen, aber kann es halt, egal für welches Team er gefahren ist, nie so richtig konstant irgendwie dann liefern. Buemi haben wir die ganzen letzten Jahre beobachtet, hin und wieder auch Highlights, aber auch nicht mehr die Konstanz, die er mal hatte. Von daher, dann reicht's einfach nicht. Wenn du das vergleichst mit dem Jaguar-Werksteam, wo du 2 Fahrer auf einem absoluten Top-Level hast, wenn dann nur hier und da mal ein Highlight kommt und vor allem halt auch viele Ausfälle, viele Unfälle, gerade bei den Peloton-Rennen, dann reicht's einfach nicht.
Dann gehen wir direkt weiter zu McLaren. 20 Punkte liegt man dort hinter Envision. 101 Punkte stehen am Ende zu Buche. 1 Sieg, 2 Poles, 2 Podien und 1 Punkt durch schnellste Runde. Highlight dabei Sao Paulo, ganz klar. Sieg von Sam Birch, der aber dann im Saisonverlauf ja auch abflachte. Später dann auch in Monaco ersetzt worden ist von Taylor Bernard, der möglicherweise die Zukunft dort des Teams auch bilden könnte. McLaren, muss ich persönlich sagen, ein Team, was ins Nichts für mich geht. Also das ist, weiß ich nicht, da erklärt man sich selber irgendwie keine richtigen Ziele an, weil mit Jake Hughes und Sam Bird hat man zwar 2 Briten in einem britischen Team, aber so wirklich auf Best of the Rest, das kreide ich den jetzt mal gerne so an, das Ziel, das war nie irgendwie, fand ich, in einer realistischen Reichweite, gerade irgendwie mit dem Approach, das man die Saison hatte.
Nee, definitiv nicht, McLaren. Wenn man den Sieg von Sam Bird in Sao Paulo ausklammert, dann muss man ganz, ganz lange suchen, um mal wieder ein Highlight zu finden. Das ist vielleicht noch das erste und einzige Podium von Jake Hughes mit dem Team, das er in Shanghai erzielt hat. Ansonsten war McLaren in meinen Augen nicht mehr als ein Mittelfeldteam. Und genau da haben sie am Ende auch abgeschnitten, auf Platz 7. Oder, Svenny, siehst du das anders?
Nee, ich sehe es auch nicht anders. Die sind einfach, also man hat die gefühlt auch nicht wahrgenommen. Außer, dass das Auto orange war, hatten die nichts, was irgendwie Aufmerksamkeit erregt hat. Aber ich finde den Punkt richtig gut, den Luca angefangen hat. Ich glaube, wenn sie einen Fahrer holen, der entweder gerade zu den Topfahrern gehört oder gehören könnte, oder wen holen, den sie ranziehen, ich denke jetzt gerade an Taylor Barnard oder so, der ja offensichtlich sehr viel Talent hat und auch sehr gute Rennen gefahren ist, dann könnte das schon einen Unterschied machen, wenn sie auch mit dem Auto noch einen Schritt nach vorne machen. Weil, also, wenn man sich anschaut, wie der Nissan abgegangen ist diese Saison, dann ist es einfach nur tragisch, wie langsam der McLaren war mit dem gleichen Antrieb.
Ja, ich glaube, da sieht man es am deutlichsten, dieser Vergleich zu Nissan. Also, wenn du einen Topfahrer hast wie Roland, dann geht da deutlich mehr. Klar, ja, Bird hat einen geilen Sao Paulo E-Prix gezeigt, aber sonst ging da nicht viel. Und Hughes wird aus meiner Sicht auch so ein bisschen überschätzt die letzten Monate. Was er gut kann, sind klassische Rennstrecken, die zugegebenermaßen ja auch immer mehr werden irgendwie in der Formel E. Aber für mich jetzt beides keine Topfahrer. Also Bird nicht mehr, der war es mal, aber ist mittlerweile auch irgendwie ein bisschen aus der Pace gekommen, wenn man so will. Ich bin gespannt auf nächste Saison, wenn dann voraussichtlich oder womöglich dann vielleicht Barnard seine Chance bekommt an der Seite von Bird, sich da zu beweisen. Aber ganz klar, McLaren muss einfach in Sachen Fahrern nachlegen, um da irgendwie weiter vorne mitzumischen.
Glaubst du wirklich, dass Barnard in die Formel E wechseln wird und seine Hoffnung auf die Formel 1 aufgeben wird? Weil das würde er mit so einem Schritt in meinen Augen de facto tun. Er fährt aktuell Formel 2 in seiner ersten Saison, hat auch schon einen Sieg da gefeiert. In meinen Augen ist es eher anzunehmen, dass er in Richtung Formel 1 schielt und Formel E wahrscheinlich nicht sein präferiertes Karriereziel sein wird.
Ist es auch, glaube ich, nicht.
Ja, sicherlich von ihm aus. Das haben wir ja schon so oft gesehen. Die Frage ist nur, wird sich ein Cockpit auftun? Und wenn nicht, dann ist Formel E wahrscheinlich die attraktivste Option. Gerade auch eben dann, um bei McLaren irgendwie auf dem Radar zu sein, sollte da mal was frei werden in der Königsklasse.
Ich vermute für meinen Teil, er wird noch eine zweite Formel 2-Saison dranhängen. Einfach, weil er noch nicht bereit ist, nach einem Jahr Formel 2 die Top-Karriereoption Formel 1 aufzugeben, um stattdessen, muss man leider sagen, in der Formel-Weltmeisterschaft der zweiten Wahl zu fahren, oder?
Ich habe jetzt gerade die Ergebnisse in der Formel 2 von ihm auf, du hast vollkommen recht. Außer dem Sieg ist da ja nicht mehr viel passiert. Aktuell 20. in der Wertung, deshalb zweite Saison in der Formel 2 nicht unwahrscheinlich. Dann muss es aber auch spätestens dann fruchten und möglicherweise sehen wir dann, weil ich glaube, in der Formel E wird er mit seinen Qualitäten sicherlich dann auch gefragt sein, wenn das nicht klappt, Formel 2, damit dann auch gleichzeitig die Formel 1 oder diesen Schritt aufzuwagen, dann in die Formel 1 zu gehen, dass er dann möglicherweise dann in gut 2 Jahren nochmal ein Thema in der Formel E wird. Vielleicht nächstes Jahr, aber ich kann mir das irgendwie aktuell zumindest nicht vorstellen.
Wen sollte McLaren holen, wenn sie nicht Barnard holen? Also es ist schon echt komplex, einen Fahrer zu finden.
Norman Nato?
Daran habe ich auch gedacht.
Ja, aber damit machst du ja keinen Schritt nach vorne. Wir haben ja gerade gesagt, du musst einen Topfahrer holen oder mindestens wen auf einem Roland-Niveau. Da fallen mir gerade nicht so mega viele ein, die entweder arbeitslos sind oder sich einen McLaren antun würden.
Liegt nicht ganz so ferne Gedanke, vielleicht Richtung Mahindra geschielt. Ich meine, Nyck de Vries ist mit dem Team Weltmeister geworden. Nyck de Vries, Edo Mortara, natürlich bewiesenermaßen ein sehr guter Fahrer. Wer weiß. Also wenn ich McLaren, wenn ich Ian James wäre, dann würde ich da mal hinschielen, weil da sind die Erfolgsaussichten für die Fahrer natürlich auch größer als bei Mahindra.
Mahindra kommen wir noch gleich drauf. Ich denke, das ist eh als langfristiges Projekt angelegt gewesen. Ich glaube, die beiden Fahrer sind da nicht für die abgelaufene Saison hingewechselt, um nach einem Jahr schon wieder zu gehen, weil sie wussten, worauf sie sich einlassen. Aber ich würde sagen, lass uns dann mal erstmal im Mittelfeld bleiben, da haben wir nämlich noch ein Team und da haben wir auch jemanden, der aus der Formel 2 in die Formel E gewechselt ist, was sich überhaupt nicht rentiert hat im Nachhinein. Die Rede ist von Jehan Daruvala bei Maserati MSG Racing, der ja als einziger Rookie in die Saison gestartet ist, aber nicht viel beitragen konnte für Maserati und Max Günther alleine hat es nicht rausreißen können. Am Ende mit 81 Punkten das Team auf Platz 8 abgeschlossen. Highlight der Saison mit Sicherheit der Saisonsieg von Max Günther in Tokio. Günther hat noch ein weiteres Mal auf dem Podium gestanden. Auffällig bei Maserati war, relativ stark angefangen, war, ich sag mal, mit in Contention im vorderen Mittelfeld, aber dann zweite Saisonhälfte ja komplett abgefallen, oder? Nach Berlin hat man insgesamt nur noch 14 Punkte geholt, was sehr, sehr wenig ist für 6 Rennen.
Ich finde, es ist irgendwie eine seltsame Maserati-Saison gewesen, auch mit Blick auf Günther. Also Daruvala habe ich jetzt nicht wirklich anders erwartet, dass da viel mehr kommt, obwohl er ja auch hier und da mal dann auch in die Punkte gefahren ist, aber letztlich kein Topfahrer. Und Günthers Saison, gefühlt, war die irgendwie viel besser, als es auf dem Papier nachzulesen ist, finde ich. Er hat schon immer wieder irgendwie auch Highlights setzen können, sich auch gut im Rennen nach vorne gearbeitet. Jetzt bestes Beispiel natürlich London, als er da auf Platz 2 liegend dann eben den Defekt hatte. Auch im Qualifying immer mal wieder gut nach vorn gekommen, aber ja, weiß nicht, unterm Strich mit einem guten Fahrer, der dann aber auch jetzt nicht die absolute Top-Saison hatte, ja, war es dann am Ende dann im Mittelfeld sogar dann der letzte Platz für Maserati.
Ich gebe dir da vollkommen recht, Timo, mit hat man ihm immer gesehen, das war so quasi der aktivste Fahrer im ganzen Feld, also der war immer irgendwie in den Rennen zu sehen und man kam eigentlich fast um ihn nicht drumherum, aber du hast vollkommen recht, also in den Ergebnissen kommt es gar nicht so wieder. Gut, bitter ist natürlich, dass man auf einem aussichtsreichen Platz 2 in London da den Ausfall erleiden musste, dann wäre natürlich die Punktesituation bei Maserati MSG Racing natürlich nochmal eine ganz andere, da würden wir auch wahrscheinlich nicht über eine vielleicht schlechte zweite Saisonhälfte reden mit nur 14 Punkten. Da hätte man allein mit dem zweiten Platz schon das Ergebnis eingestellt. Aber der Teamkollege neben Max Günther, Gerard Daruvala, ist eigentlich so das, was das Team ein bisschen runtergezogen hat. Und dann geht's weiter, nämlich im Kampf um die rote Laterne. Da bleibt ja auch in dem Sinne nicht mehr viel übrig. Abt Cupra, Mahindra und ERT. Und da machen wir den Anfang mit Abt Cupra. Da auch jemand in dem Team, nämlich Nico Müller, der das Team über die Saison getragen hat. Am Ende stehen dort 56 Punkte und Nico Müller aber immer, finde ich, sehr konstant, sehr gut gefahren mit dem, was das Auto dann auch hergibt. Highlight dabei das zweite Rennen in Italien, nämlich auf dem Circuit von Misano, nämlich mit Platz 4.
Nicht nur das einzige Highlight, es gab noch diverse mehr. Nico Müller einen vierten, einen fünften Platz, 2 sechste Plätze geholt. Eine richtig, richtig gute Saison gezeigt in einem Auto, was eigentlich den schlechtesten Antrieb im gesamten Feld gehabt hat. Dennoch konnte er da noch am allermeisten mit rausholen. Hat ja seinen Grund, weshalb er bei Porsche gehandelt wird als mutmaßlicher Nachfolger von Antonio Felix da Costa, der möglicherweise in der kommenden Saison bei Andretti als zweiter Fahrer untergebracht werden wird. Von daher, gute Saison für Müller. Nicht ganz so eine gute Saison für Lucas Di Grassi. Ich glaube, der hat einen neuen Rekord aufgestellt. Es ist noch nie jemand in einer Saison so oft Elfter geworden, oder? Das war dann auch schon nachher wieder ein Running Gag, dass Lucas Di Grassi mal wieder Elfter geworden ist. Kann man jetzt so oder so sehen. Keine gute Saison vom Brasilianer. Ich glaube sogar die schlechteste seiner bisherigen Formel-E-Karriere. Aber er hatte auch mehrfach tatsächlich nur Sekundenbruchteile hinter den Punkten. Von daher bleibt zu hoffen, dass er in der kommenden Saison, wenn es mit Lola-Antrieben an den Start geht, vielleicht den Ausschlag geben kann in der Entwicklung. Hatten wir eben ja auch schon das Thema, dass es besser läuft für Abt, oder?
Finde ich mutig, mit einem neuen Hersteller zu erwarten, dass es besser läuft. Ich glaube, die arbeiten schon wirklich viel, aber die sind halt, haben halt auch noch gar keine Formel-E-Erfahrung, jetzt mal außer Abt und Di Grassi. Also da fängt man ja wirklich bei null an, da mit einer Erwartungshaltung in die Saison reinzugehen. Dass es besser wird als bisher, finde ich gewagt.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also Mahindra hat ja jetzt über den Saisonverlauf als Hersteller schon Fortschritte gemacht, weil im letzten Jahr waren sie wirklich unterirdisch. Dieses Jahr gab es dann ja doch einige Achtungserfolge, jetzt auch vom Mahindra-Werksteam dann, zu dem wir gleich noch kommen. Aber ich würde gerne noch mal einmal kurz ein Lob für Abt aussprechen. Sie sind ja das einzige Kundenteam, die den Hersteller geschlagen haben und halt wirklich auch nicht jetzt mal ein Glückstreffer gelandet, sondern halt, Tobi, du hast es erwähnt, einige Top-10-Ergebnisse mit Nico Müller. Also ich finde, die haben wirklich einen herausragenden Job gemacht als Team, Maximum rausgeholt, was da so ging. Und ja, bin gespannt, wie Sven ja auch sagt. Neuer Hersteller wird es schwierig haben. Es kann ihnen in die Karten spielen, dass alle irgendwie jetzt mit neuen Motoren dann antreten im nächsten Jahr, nachdem jetzt ja 2 Jahre die aktuellen Antriebe gefahren wurden. Vielleicht haben sie Glück, aber ich glaube auch, dass es schon schwierig wird.
Also was mir gerade der Gedanke gekommen ist, ist, wenn du als neuer Hersteller in die Formel E gehst, könnte ich mir kein besseres Team vorstellen, als es mit abzumachen.
Ja.
Die bringen eine richtige Mischung zwischen Ehrgeiz und auch Detailverliebtheit mit, kombiniert mit einer Lebensfreude. Und das, finde ich, merkt man bei denen immer. Und das merkst du, finde ich, bei Teams wie Maserati und bei DS, die sind halt da im Paddock und die haben vielleicht auch Spaß an ihrer Arbeit, würde ich denen jetzt schon mal unterstellen, aber es ist nicht so sichtbar nach außen, dass das wirklich der Lebenstraum von jedem in diesem Team ist. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, um nicht in eine Art Starre und, also was heißt Starre, um in eine Gradlinigkeit zu verfallen, die ungesund wird.
Ja, plus Erfahrung. Abt hat halt unfassbar viel Erfahrung in der Formel E. Ja, ich glaube, das sind so einige Faktoren, die da positiv zusammenwirken können.
Was Svenny sagt, nochmal zu bekräftigen, man muss sich ja nur die Bilder ansehen in der Abt-Garage, wo Nico Müller auf den letzten Metern in Misano noch den dritten Platz an Nick Cassidy verloren hat. Ich glaube, da sieht man alles. Das glaube ich, in der Formel E ist das nur einmal getoppt worden von jemandem, und zwar von Dilbert Gill, wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren.
Ja.
Aber ansonsten, was das Engagement, was das Herzblut angeht, mit dem man da auch dabei ist, mit dem man da auch mitfiebert, das sucht schon seinesgleichen, würde ich sagen.
Ja, sind wir mal gespannt, wie es dann kommende Saison wird mit Abt Lola. Und da sind wir dann auch sicherlich gespannt, wie es dann auch mit Mahindra weitergeht. 47 Punkte standen ja da am Ende der Saison mit einer Pole in Berlin von Edo Mortara rausgefahren. Sonst komme ich eigentlich fast schon gar nicht um das Highlight drum rund. London, natürlich Rennen Nummer 1 mit Platz 4 und Platz 5. Aber grundsätzlich fallen mir zu dem Team nicht viele Highlights ein. Klar, die Saison habe ich auch schon mal hier im E-Pod drüber gelästert. Danach wurden sie besser. Da habe ich mich so ein bisschen drüber geärgert. Aber sonst zu Mahindra. Also ich überlege immer so ein bisschen, wo die herkommen aus der Formel E. Es ist eigentlich echt schade anzusehen, dass es da so weit nach hinten ging, auch in dieser Saison.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem die Pole von Edo Mortara in Berlin, du hast es angesprochen. Das war ja auch tatsächlich schon zweite Saisonhälfte. Das waren die ersten drei Punkte, die Mahindra in dieser Saison geholt hat. Also erste Saisonhälfte war richtig, richtig schlecht. Aber das Team hat sich definitiv deutlich verbessert über die Saison. Nachher war man dann doch regelmäßiger Kandidat, auch für die Punkteränge. Hat sogar mit dem guten Ergebnis in London kurzzeitig Abt Cupra überholen können in der Teamwertung. Nur der sechste Platz von Nico Müller im zweiten London-Rennen hat dann dafür gesorgt, dass man nochmal die Plätze getauscht hat. Von daher Mahindra zwar als einziges Werksteam vom Kundenteam geschlagen worden, Timos hat es eben schon erzählt, aber auch das war verdammt knapp. Aber ich erwarte in der kommenden Saison relativ viel von Mahindra, was damit zusammenhängt, wie man grundsätzlich jetzt an die Saison rangegangen ist. Diese Saison war eine Saison, wo man etwas aufbauen wollte, wo man zwei neue Fahrer geholt hat, die auch was drauf haben mit Nick de Vries, mit Eduardo Mortara. Und wenn das stimmt, was man so hört, nämlich, dass der Antrieb für die kommende Saison nicht mehr bei ZF gebaut wird, sondern bei Mercedes-AMG HPP, das ist die Firma, die auch schon die Mercedes Gen 2 Antriebe gebaut hat, unter anderem auch die Mercedes Antriebe für die Formel 1 baut. Da erwarte ich mir einen großen Schritt nach vorne und bin mir nicht sicher, ob es von Abt tatsächlich der richtige Schritt gewesen ist, den Vertrag mit Mahindra zu kündigen, um stattdessen auf die Lola-Antriebe zu setzen. Natürlich ist man da, das Werksteam kann selber entwickeln, aber ich weiß nicht, ob in der kommenden Saison der Mahindra-Antrieb tatsächlich so schlecht sein wird, wie er jetzt die beiden abgelaufenen Jahre gewesen ist, oder Timo?
Ja, kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen. Sehe ich ganz genauso. Am Ende sehe ich Thomas Biermeier, wie er sich in den Arsch beißt und ärgert. Aber wir werden sehen. Also Mahindra hat natürlich im Hintergrund auch durchaus Ressourcen. Und gerade wenn man dann auf das Know-how da aus England zurückgreift, ist da sicherlich ein großer Sprung möglich. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt.
Ist ein großer Sprung. Und da gehen wir dann direkt zum nächsten Team. Auch bei ERT drin. Weil 23 Punkte nach einer ganzen Formel-E-Saison ist jetzt nicht unbedingt so toll. Highlight rausgefahren in Misano. Also Misano für die ganzen Hinterbänkler-Teams, wenn man es jetzt so sagen darf, immer ein Highlight irgendwie gewesen in dieser Saison. Platz 5 für Dan Ticktum. Aber grundsätzlich muss ich sagen, vom Fahrer-Line-Up, gerade Dan Ticktum, obwohl er Sergio Sette Camara geschlagen hat, fand ich ein Team. Klar, die haben sich neu aufgestellt, allein mit dem neuen Namen. Da wusste man grundsätzlich, es geht jetzt nicht allzu weit nach vorne. Im Vergleich auch zu Mahindra, sowie auch zu Abt Cupra, hatte man ja gar kein Land gesehen.
Nee, überhaupt nicht. Schlechtestes Team nicht nur im Rennen, sondern auch im Qualifying. Kurz zum Thema Dan Ticktum, der hat Sergio Sette Camara zwar geschlagen, aber auch nur deshalb, weil Antonio Felix da Costa disqualifiziert wurde in Misano, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ohne die Disqualifikation wäre Ticktum hinter seinem Teamkollegen. Und dafür, dass er sich selber für einen der talentiertesten Fahrer im Feld hält, ein einziges Mal hat er es nur in die Duelle geschafft, dreimal weniger als sein Teamkollege. Für mich absolut keine gute Saison, weder von Ticktum noch von Sette Camara noch vom Team überhaupt. Die sind absolut, insbesondere in der zweiten Saisonhälfte, im Nirgendwo gewesen. Da kam ja gar nichts mehr. Kein einziger Punkt, den sie nach den beiden relativ guten Rennen in Misano noch geholt haben. Und in meinen Augen auch verdient mit Abstand letzter Platz in der Teamwertung, oder?
Ja, denke schon.
Obwohl ich da Sette Camara eigentlich so ein bisschen ausklammern möchte, weil dreimal in die Punkte gefahren ist, ja, finde ich gerade mal mit dem Material, was man hat, gut, Ticktum ja nur einmal und dann wurde es auch noch gleichzeitig Platz 4. Also hat mich zumindest auch über die gesamte Saison zumindest mal deutlich mehr überzeugt als Dan Ticktum. Also das war ja eher ein Zufallsprodukt, dass er da überhaupt Vierter wird.
Ich glaube, die müssen einfach mal ein bisschen Kontinuität reinkriegen. Also du hast es ja gerade gesagt, das Team hat sich neu aufgestellt. Gefühlt hat sich ERT in den letzten 10 Jahren 10-mal neu aufgestellt. Und es wird, glaube ich, Zeit, dass die einfach jetzt mal irgendwie Herstellerunterstützung nochmal bekommen. Also irgendeinen großen Laden dahinter, ob das dann BYD ist oder wer auch immer. Aber so als Einzelkämpfer erreichst du, glaube ich, nicht viel auf Dauer. Dafür ist das Level einfach inzwischen zu hoch. Und gerade wenn man jetzt sich die Werksteams von Porsche Jaguar anguckt, das wird nicht reichen. Da wirst du nicht aus dem Kampf um die rote Laterne dich verabschieden nach oben.
Und dann kommen wir zum Ende unseres Saisonrückblicks auf das Fazit und was für uns so besonders in Erinnerung geblieben ist, kann sowohl positiv als auch negativ enden. Deshalb, ja, fange ich mal mit Svenja an. Was war da denn so deine Besonderheit oder was ist dir besonders in Erinnerung geblieben in dieser Saison 2024?
Ich habe was ausgesucht, was tatsächlich weniger mit unserem Beruf oder was auch immer wir hier tun, zu tun hat, sondern was aus meinem privaten Umfeld kam. Weil das Faszinierende an dieser Saison war ja, dass es wirklich zur Rennstrategie gehört hat, nicht gut im Qualifying zu sein oder das Rennen erst recht nicht anführen zu wollen. Und ich finde, das hat man, also ich habe das in meinem Umfeld voll gemerkt, dass das irgendwie wie eine Art, ich will jetzt nicht sagen Zensur, das klingt so dramatisch immer, wenn Leute im Marketing über Zensuren und Blaupausen reden, aber das war irgendwie was anders war. Und das hat in meinem privaten Umfeld sehr viele Leute verwirrt, die dann auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, jetzt erklär mir das mal, was ist das für ein Autorennen, wo du nicht Erster sein willst? Dieses Gespräch habe ich wirklich unendlich oft geführt. Weil das sieht man dann immer so in so einem komischen Snippet auf TikTok oder auf Instagram oder man schaut sich sogar eine Zusammenfassung im Fernsehen an und versteht einfach gar nicht, wo das herkommt. Und das kommt natürlich mit diesen Windschattenrennen und so weiter. Wir haben es schon so oft erzählt in dieser Saison, aber das war einfach so eine Abstrusität, dass ich das sehr besonders fand.
Timo, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin so am Überlegen. Also ich glaube, die Saison wird vor allem für das Finale in London mir im Gedächtnis bleiben. Es gab, wenn ich mal so drüber nachdenke, tatsächlich nicht so ganz viele Szenen oder Rennen, an die ich mich erinnern werde, lange. Das war vor allem dieser Samstag für mich ein unfassbar geiler Dreikampf um den Titel. Dann am Samstag eben mit Wehrlein und Evans dieses Duell. Aber dann die Dramatik auch am Sonntag. Das wird sicherlich lange im Kopf bleiben und dann mit Wehrlein einen ersten deutschen Champion nach 10 Jahren zu haben, womit ich zumindest vor dem Wochenende nicht gerechnet habe, dass er es packt. Also das bleibt hängen und damit aber auch so ein bisschen der bittere Beigeschmack, dass es in Deutschland eigentlich kein Mensch mitgekriegt hat, um es mal überspitzt zu sagen. Also die Saison wird sicherlich auch mit Blick auf die TV-Situation im Kopf bleiben. Nach Sat.1, nach Pro7, das erste Jahr jetzt mit DF1, mit einem neuen Sender, der einfach halt zwangsläufig nicht so viele Leute erreichen kann. Und gefühlt war diese Saison die Formel E weniger ein Thema denn je in Deutschland.
Absolut. Also nicht nur, dass man einem Bekannten oder jemandem grundsätzlich erklären muss, was der Sinn des Rennens ist, sondern erstmal, wo läuft es überhaupt? Dass ein Sender auf einmal so abspringt, ist schade, aber klar, dann kommt ein neuer ran und da muss man sich dann vielleicht erstmal gewöhnen. Das war in dieser Saison nicht einfach, obwohl man ja doch einen deutschen Champion hatte, einen deutschen Weltmeister und auch noch dabei ein so tolles Finale. Das gibt wirklich zu bedenken. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Hast du in deiner Statistikkiste gekramt oder ist dir was anderes so besonders in Erinnerung geblieben?
Nee, tatsächlich hat es ein bisschen mit der Statistik zu tun, und zwar mit einem Social-Media-Post, den die Formel E in den letzten Tagen geteilt hat. 3.818 Überholmanöver hat es gegeben in der abgelaufenen Formel-E-Saison. Ich hatte aber die ehrenvolle Aufgabe, für unsere Season Awards die besten Überholmanöver der Saison rauszusuchen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer es war, auch nur eine annähernd große Auswahl zu finden, weil es gab fast 4000 Überholmanöver, aber denkt ihr allen Ernstes, man hat eine Handvoll davon finden können, an die man sich nach der Saison tatsächlich erinnert. Es war irre schwierig und das ist leider auch mein Fazit dieser Saison. Es wird mehr überholt denn je. Aber tatsächlich, irgendwelche langfristigen Erinnerungen rufen diese Überholmanöver nicht hervor. Ganz anders, als das in der Gen-2-Ära beispielsweise noch gewesen ist. Wir alle erinnern uns noch an das Überholmanöver von Antonio Felix da Costa, ausgangs des Tunnels in Monaco, mit dem er sich dann in der letzten Runde den Sieg geholt hat zum Beispiel. Ja, das ist jetzt in der abgelaufenen Saison so gut wie gar nicht mehr der Fall gewesen. Na gut, Sam Bird hat auch in der letzten Runde Mitch Evans überholt in Sao Paulo um den Sieg. Das ist dann noch tatsächlich das Überholmanöver des Jahres geworden. Aber an und für sich bleiben nicht wirklich viele Szenen, zumindest was Überholmanöver angeht, langfristig in Erinnerung. Und das ist so mein Fazit, was ich an dieser Stelle ziehen möchte. Und Luca, bei dir?
Für mich sind irgendwie so die permanenten Rennstrecken so ein Dorn im Auge. Vor allen Dingen, dass sie jetzt auch so eine Rolle gespielt haben, fand ich in der Saison, wo man Shanghai, Misano, Portland, ist ja alles schön und gut, aber für mich steht die Formel E, gut, das klingt jetzt total puristisch, aber einfach in die Städte gehört. Und das wird damit dann so, seinen Charme verliert die Formel E einfach, wenn man auf permanenten Rennstrecken rumfährt. Und das, glaube ich, sieht man auch so ein bisschen an dem Racing, verbunden natürlich auch an die Überholmanöver. Permanente Rennstrecken bieten natürlich auch nochmal deutlich mehr Auslaufzone. Die Charakteristik eines Rennens verändert sich in der Formel E ja dadurch komplett, wenn man mal vergleicht London zu Misano oder auch Portland. Deswegen permanente Rennstrecken in der Formel E. Wenn es geht, am besten vermeiden, aber ich glaube, da führt auch in kürzerer Zukunft, wieso auch dann in langfristiger Zukunft, kein Weg dran vorbei. Deswegen hoffe ich aber dennoch, dass es so gering wie möglich bleibt. Und das Thema Strecke und Streckenführung beschäftigt uns nämlich jetzt auch.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ach, wie liebe ich dieses schöne Intro. Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal nach Saudi-Arabien. Anstelle einer neuen Streckenführung in Diriyah, wie in der Pressemitteilung der Kalendervorstellung erwähnt, soll das Rennen im kommenden Jahr sogar komplett verschoben werden, und zwar nach Jeddah. Das berichtet die italienische Zeitung Il Messaggero. Grund soll die große Bautätigkeit in Diriyah sein, die ein Rennen auf der ursprünglichen Strecke unmöglich macht. Anstelle einer Kompromisslösung mit einer neuen Streckenführung, so wie ursprünglich gedacht, soll das Rennen nun aber doch auf einer verkürzten Variante des Formel-1-Straßenkurses in Jeddah stattfinden, rund 1000 Kilometer westlich von Diriyah und der Hauptstadt Riyadh. Da das Formel-1-Rennen ebenfalls als Nachtrennen ausgetragen wird, wäre die Streckenbeleuchtung schon mal vorhanden, um das Rennen ebenfalls nach Anbruch der Dunkelheit zu starten, so wie man das in Diriyah auch die letzten Jahre gemacht hat. Was haltet ihr denn von der Idee, zukünftig in Jeddah zu fahren, Timo? Fortschritt oder Rückschritt?
Tendenziell eher auch wieder Rückschritt, weil einfach die Streckenführung in Diriyah einfach unfassbar geil ist. Also gehört ja seit Jahren zu den Strecken, die die Fahrer am meisten lieben, fahrerisch. Wirklich anspruchsvoll, die S ist bergab und sie hat halt auch mit der langen Geraden, mit 90 Grad Knicken, einfach viele interessante Passagen. Wir haben auch viele tolle Rennen da schon gesehen. Von daher finde ich es persönlich, fände ich es schade, auch wenn jetzt Diriyah nicht als das ganz große Fanfestival irgendwie bekannt ist. Wir haben ja in den letzten Jahren da auch wenig Zuschauer an der Strecke gesehen immer. Die Frage ist, ob Jeddah das verändern kann. Ich weiß nicht, wie da in der Formel 1 die Zuschauerzahlen so aussehen. Aber tendenziell finde ich es eher negativ als positiv. Aber naja, lassen wir uns überraschen.
Ich weiß auch gar nicht, das betrifft jetzt, glaube ich, nicht nur Saudi-Arabien, sondern auch die USA, ob man sich einen Gefallen tut, damit auf den Formel-1-Strecken zu fahren. Also in USA ist das ja für Miami jetzt auch ein Thema. Also zum einen finde ich beide Strecken von der Charakteristik für die Formel E eine Katastrophe. Und zum anderen weiß ich nicht, ob man sich den Vergleich mit der Formel 1 wirklich schon geben muss, auch wenn man mit einer verkürzten Strecke fährt und auch wenn das Gen 3 Evo Auto ziemlich schnell wird, weiß ich nicht, ob das sein muss, sondern ob man nicht einfach für was Eigenes stehen kann, was auch einfach anders ist als die Formel 1.
Stimme ich 100% zu. Also man muss sich ja irgendwie besonders halten, aber wenn man auf den gleichen Kursen fährt wie die Formel 1, selbst wenn Stadtkurse sind, ja, schwierig.
Da kann man ja auch Formel 1 gucken.
In Monaco würde ich mir das überlegen. Da gucke ich mir lieber die Formel E an, wenn ich ehrlich bin.
Ja, gut.
Ja.
Ich glaube, das ist Monaco aber auch eine der wenigen Strecken. Da fallen mir noch so 2-3 andere ein. Und sonst fand ich die Rennen einfach nicht gut dieses Jahr. Vielleicht wird es ja wieder.
Na, ich meine gerade Jeddah, also die Formel-1-Rennen da, lebt die Strecke von der Gefahr, dieser Hochgeschwindigkeitskurs. Und wir haben ja auch ein paar krasse Unfälle gesehen die letzten Jahre. Das macht für mich den Reiz dieser Strecke irgendwie aus. Und das hast du mit der Formel E nicht in dem Maße. Du bist deutlich langsamer, du fährst eine andere Streckenkonfiguration und von der Charakteristik einfach halt viele schnelle Kurven, die der Formel E, glaube ich, nicht gut tun. Dann wird es wahrscheinlich die nächste Windschattenschlacht wieder werden. Und ja, ach, ich weiß auch nicht.
Dann sollten sich, wenn man in Asien fahren möchte, dann vielleicht nach Macau zu gehen.
Ja, das wäre was.
Wenn man einen Stadtkurs bestellt, dann da, das wäre, glaube ich, für die Formel E echt toll.
Edo Mortara gefällt das.
Lukas Di Grassi gefällt das auch.
Ja, eben.
Aber ich glaube, dem Public Investment Fonds, dem saudischen Staatsfonds, der die Formel E finanziert, dem gefällt das nicht. Muss man leider auch mal so sagen, ja. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, oder wie hieß das?
Ja, ich habe auch gerade gedacht, so grundsätzlich, wir kritisieren gar nicht mehr, dass man in Saudi-Arabien fährt. Das ist mittlerweile irgendwie gefühlt so normal, ne? Also nicht jetzt nur Formel 1, sondern generell, was Sportevents angeht und Motorsport. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei mit Blick auf die Investoren und Sponsoren, die Tobi gerade erwähnt hat. Aber ich wollte es nochmal ganz kurz den Gedanken zumindest einmal droppen, weil vor ein paar Jahren sah das noch anders aus. Da war die Kritik ja doch sehr groß, nach Saudi-Arabien zu gehen.
Und zum Schluss kommen wir natürlich, wie gewohnt auch in diesem Format, zu den Siegern und Verlierern nicht des Rennens oder des Wochenends, sondern der Saison. Und da könnt ihr euch überlegen, wer startet, macht dann den Laden hier zu.
Ich habe als Sieger und Verlierer der Saison tatsächlich zwei Fahrer und tatsächlich zwei Fahrer, die in dieser Saison fürs gleiche Team gefahren sind. Verlierer der Saison ist für mich Jake Hughes. Im Vorjahr hat einer der größten Formel E-Talente aller Zeiten teilweise gehandelt. In dieser Saison ist er 3 Rennen mehr als Sam Bird gefahren, hat trotzdem genauso viele Punkte geholt. Ein einziges Highlight hat er setzen können in Shanghai mit seinem ersten und einzigen Podium. Wir hatten es eben schon ausführlich, aber für jemanden wie ihn ist das in 2 Jahren, die er jetzt beim ehemaligen Weltmeisterteam gefahren ist, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Das ist jetzt nicht ERT gewesen, für die er angetreten ist, sondern McLaren hat ja nicht nur einen Namen, sondern das ist ja das ehemalige Mercedes-Werksteam, wo auch sehr, sehr viel Personal auf Ingenieur- und Mechanikerseite und auch von Seiten der Teamleitung natürlich dabei geblieben ist. Von daher 2x 48 Punkte hat er, glaube ich, in beiden Saisons geholt. Absolut enttäuschend und bleibt zu hoffen, dass er bei Maserati in der kommenden Saison etwas besser abschneidet. Sieger der Saison für mich, Ersatzfahrer bei McLaren gewesen, kurzfristig in Monaco eingesprungen und dann auch in Berlin gefahren. Taylor Barnard hat im Gegensatz zu dem anderen Rookie, der die Saison gefahren ist, Jehan Daruvala, in meinen Augen komplett überzeugt, hat definitiv gezeigt, dass er jemand ist, der in der Formel E was erreichen kann. Auch das Thema hatten wir eben schon, ob es dazu reichen wird, dass er seine Karriere in Richtung Formel E verlagert, werden wir abwarten müssen. Ich würde es mir wünschen, weil er tatsächlich ein sehr talentierter junger Fahrer ist, von dem ich gerne in der Formel E mehr sehen würde.
Ich gehe für den Sieger der Saison von McLaren zum Hersteller. Ich glaube, man sollte nicht aus dieser Folge rausgehen, ohne Ollie Rowland nochmal loben zu erwähnen. Das hat er sich, glaube ich, verdient. Ist ein unglaubliches Jahr gefahren. Richtig viel Bock gemacht. Glaube ich, einer der wenigen Fahrer, der vielleicht neben Felix da Costa auch tatsächlich Bock auf die Windschattenrennen hat. Unglaubliche Saison in meinen Augen. Verlierer sind für mich Envision vom Team Champion gefühlt ins Nichts gefallen und einfach verglichen mit dem Potenzial, was dieses Team hat, eine Saison zum Knicken. Und ich würde aber gleichzeitig unser Bashing vom Qualifying weitertreiben wollen und gerne nochmal erwähnen, dass die Pausen eine Katastrophe sind, sowohl fürs Fernsehen als auch fürs Anschauen. Es macht einfach keinen Spaß.
Dann mache ich mal direkt mit Bashen weiter und starte mit dem Verlierer. Der ist für mich der Attack Charge beziehungsweise Attack Mode. Also da muss ich auf jeden Fall was tun. Das muss man auch mal jetzt nochmal Revue passieren lassen. Der Attack Charge, also das Schnellladen, die Boxenstops sollten ja nun Anfang der Saison dann kommen. Wir haben in unserem Satire-Artikel unser Blick in die Glaskugel immer wieder darauf hingewiesen, dass er dann doch wieder verschoben wird und am Ende gar nicht kommt. Und es ist tatsächlich so eingetreten. Aber darüber haben wir in den vergangenen Wochen auch gesprochen und Monaten, dass die Technik da einfach irgendwie die Formel E überholt hat. Da macht das Sinn. Naja, ihr wisst, was ich meine. Sie waren noch nicht so weit und stattdessen gab es halt weiterhin in allen Rennen den Attack Mode, der aber einfach wie in den letzten zwei Jahren eigentlich irgendwie immer weiter in der Unbedeutsamkeit versunken ist. Einfach nur Pflichtaufgabe, hat eigentlich kaum irgendwo mal einen Impact gehabt. Und die Kirsche auf der Torte ist dann für mich irgendwie das Rennen in London, als Mitch Evans dann eben diese Spule verpasst hat. Und Nick Cassidy beispielsweise hat es ja auch nach dem Rennen gesagt, mich kann hier eigentlich heute nur einer stoppen und das ist der Attack Mode. Damit meinte er auch die Strategie vom Team, dass die es irgendwie verkacken, was sie dann irgendwie ja auch so ein bisschen gemacht haben. Aber ich habe auch Bilder gesehen von den Attack Mode Aktivierungen bei Evans, wo es funktioniert hat und wo es nicht funktioniert hat. Die sehen identisch aus. Keine Ahnung, woran es liegt. Er hat ihn nicht getroffen, die Aktivierungsspule, aber dass das dann am Ende mit über die Meisterschaft auch entscheidet, hat natürlich irgendwie einen gewissen Beigeschmack. Für mich Attack Mode oder Attack Charge ist für mich ein negatives Thema diese Saison gewesen. Gewinner der Saison ist für mich unter anderem Nico Müller, der einfach, wir haben es schon ausführlich besprochen, einfach ein Wahnsinnsjahr gezeigt hat und aus meiner Sicht eben jetzt den Schritt gemacht hat, um Topfahrer sein zu können, werden zu können in den nächsten Jahren. Er hat sich in einem untermotorisierten Fahrzeug in eine Position gebracht, in der er jetzt im nächsten Jahr wahrscheinlich gewinnfähiges Material bekommt. Ob das dann bei Andretti ist, da müssen wir jetzt mal warten, ob das so bestätigt wird. Sich da dann mit einem Meister, mit Jack Dennis zu messen, wenn er das schaffen sollte, dann hat er die Spitze erreicht in der Formel E. Er hat sich auf jeden Fall jetzt da in diese Position gebracht.
Dann schließe ich die Sieger und Verlierer der Saison mal ab und bleibt deshalb thematisch bei den Siegern und gehe dann zu Jörg Wern. Für mich eine Saison, die zwar absolut für den Zuschauer unauffällig war, weil er immer irgendwie dabei war, aber war halt immer super konstant. Deshalb da als ja fast schon drittbester Fahrer, wenn man allein nur die Durchschnittsplatzierung der Saison sieht, da rauszugehen, ist ziemlich stark. Hat zwar jetzt nicht die fetten Punkte mitgenommen, deswegen wahrscheinlich vielleicht auch einer für die Meisterschaft gewesen, who knows. Aber dennoch in dem Stand, wie er sich ja aktuell auch in der Formel E bewegt, nämlich ziemlich konstant, auch in seinem Alter, kann man auch schon so sagen, echt gut, deswegen Hut ab. Und wenn man das mal vergleicht zu einem auch Ex-Champion, nämlich Lucas Di Grassi, und das ist nämlich mein Verlierer der Saison, zwar bei ihm in dem Fall unterliegenden Material unterwegs, aber im Vergleich, Nico Müller hat da für Abt Kupra die Fahne hochgehalten, das hat Lucas Di Grassi nicht getan, deswegen bin ich da mal auf die kommende Saison gespannt, neues Projekt Abt Lola, ob er da den Impact bringen kann, muss er dann aber spätestens da auch dann beweisen, weil sonst glaube ich, wird es mit ihm in der Formel E dann auch irgendwann mal, dann spätestens vielleicht auch nächste Saison dann zu Ende sein. Und das war unser Rückblick sehr ausführlich zur Saison 2024. Und wenn ihr alles nochmal im Blick haben möchtet, dann macht das gerne auf eformel.de, bekanntlich natürlich. Und schaut da gerne auch natürlich auf Social Media vorbei. Alles in der Sektion Social Media verlinkt. Deshalb lohnt es sich da auf jeden Fall reinzuschauen. Genauso auch wie den Podcast zu abonnieren und zu bewerten auf allen gängigen Podcast-Plattformen, die ihr so erreichen könnt. Und am besten, wenn es euch gefällt, mit 5 Sternen zu bewerten. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass wir da in so einer geselligen Runde zusammengekommen sind und mal die Saison so ein wenig Revue passiert haben. Deshalb danke da für eure Zeit.
Gerne.
Gerne doch.
Hat Spaß gemacht. Danke dir.
Gerne häufiger. Und wir gehen so ein wenig in eine kleine Sommerpause, kann man es ja schon sagen, hinein mit dem E-Pod, melden uns aber dann im September spätestens dann wieder, wenn es im Fahrermarkt dann sicherlich auch wieder deutlich mehr zu vermelden gibt. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis dahin habt eine schöne Zeit. Ciao, tschüss und bye-bye.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.